RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Christina Torge. Guten Abend. Die SPD hat kurz vor Beginn ihres Mitgliederentscheids bei einer Veranstaltung in Hannover für ein Ja zum Koalitionsvertrag geworben. Parteichef Klingbeil sagte, man brauche eine stabile Regierung. Aus Hannover Torben Hildebrandt.
Klingbeil hat den US-Präsidenten Donald Trump und den Krieg in der Ukraine als Stichworte genannt. In diesen Zeiten brauche es schnell eine handlungsfähige Regierung. Die Jusos, die nennen den Koalitionsvertrag ja unsozial. Sie fordern Nachbesserungen. Dazu hat Klingbeil wörtlich gesagt, jeder hat das Recht, diesen Koalitionsvertrag falsch zu finden. Aber jeder sollte überlegen, was die Alternative dazu wäre. Heißt, Neuwahlen und eine starke AfD, das will die SPD-Spitze unbedingt verhindern.
In Potsdam ist am Abend an die Bombardierung vor 80 Jahren erinnert worden. Unter anderem gab es in der Nikolaikirche ein multireligiöses Friedensgebet. Um 22.14 Uhr läuteten die Glocken der Potsdamer Kirchen. Zu dem Zeitpunkt begannen die britischen Luftangriffe. Fast 1.600 Menschen waren in der Nacht auf den 15. April 1945 in Potsdam ums Leben gekommen. Das Bundeskartellamt hat der italienischen UniCredit erlaubt, knapp unter 30% der Commerzbank zu übernehmen. Damit kommt die italienische Großbank einer möglichen Übernahme der Commerzbank einen Schritt näher. Christian von Stülpnagel.
Seit September des vergangenen Jahres hatte die Bank aus Mailand Stück für Stück Anteile an dem deutschen Geldhaus gekauft. Ab einem Anteil von 30% müsste sie ein Kaufangebot vorlegen. Ob und wann die UniCredit die Commerzbank komplett übernehmen möchte, ist bislang aber unklar. Die Frankfurter hatten bislang das Interesse der Italiener abgelehnt und sprechen von dem Versuch einer feindlichen Übernahme.
Der Abriss der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg wirkt sich auch auf den traditionsreichen Citylauf am 11. Mai aus. Statt durch die Innenstadt geht es für die Läuferinnen und Läufer durch den Grunewald. Die ursprüngliche Strecke führt auch durch Straßen, über die der Verkehr gerade umgeleitet wird. Die Eisbären Berlin treffen in der Finalserie der deutschen Eishockeyliga auf die Kölner Haie. Die Rheinländer bezwangen am Abend Ingolstadt mit 3:2 nach Verlängerung und entschieden damit die Halbfinalserie für sich. Das Playoff-Finale, das über maximal 7 Spiele geht, beginnt schon am Donnerstag in Berlin. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Nacht ist es meist nur locker bewölkt oder auch längere Zeit klar. Ganz vereinzelt kann sich Nebel bilden. Bei Tiefstwerten zwischen 11 und 9 Grad. Aktuell sind es 12 Grad in Berlin-Buch und 16 in Kreuzberg, 11 Grad in Pritzwalk und 17 in Guben. Morgen kommen nach einem freundlichen Start von Süden her vermehrt Wolken und später auch etwas Regen ins Land. Was bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A2 Hannover Richtung Berlin ist zwischen Marienborn-Helmstedt und Allerengersleben wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Dadurch staut es sich und die Umleitung führt über die B1 und Morsleben. Die A3 Passau Richtung Linz ist zwischen Passau Süd und Pocking noch bis 6 Uhr morgen früh gesperrt. Die Umleitung dort führt über die U97. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ortrand und Ruhland 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal ist zwischen Hilden und Hahn West gesperrt und zwar wegen einer Unfallschadenbeseitigung. A92 Deggendorf Richtung München zwischen Dingolfing Ost und Dingolfing Mitte 2 Kilometer Stau. Dort wird der Verkehr an einer Unfallstelle vorbeigeleitet. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollerndamm und dem Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten noch bis 5 Uhr morgen früh gesperrt. Und die AWUS ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt.
Die ARD Infonacht.
Aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Alex Franz. Hallo, guten Abend. Nach der Einigung auf einen Koalitionsvertrag hat der CSU-Vorstand bereits zugestimmt. Die CDU veranstaltet Ende April einen kleinen Parteitag und die SPD befragt ab morgen ihre Mitglieder und wirbt bei mehreren Dialogkonferenzen für Zustimmung. Die Diskussionen bei den Sozialdemokraten sind aber natürlich schon in vollem Gange. Von den Jusos kommt viel Kritik. Mehrere Juso-Landesverbände lehnen den Koalitionsvertrag ab. Und auch der Juso-Bundesverband votiert für ein Nein. Welches Gewicht hat die Stimme der Jusos in der Partei? Dazu aus Berlin Barbara Kostolnik.
Die Juso-Power in der SPD ist spätestens seit der No-GroKo-Kampagne des damaligen Juso-Chefs Kevin Kühnert in der SPD gefürchtet. Mobilisieren können die jungen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen unter 35 Jahren, das weiß man auch in der SPD-Führung. Wenn jetzt also mehrere Juso-Landesverbände vom hohen Norden bis in den tiefen Süden, von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Baden-Württemberg bis hin nach Bayern dazu aufrufen, beim Mitgliedervotum gegen den schwarz-roten Koalitionsvertrag zu stimmen und sich nun auch der Bundesvorstand samt Juso-Chef Philipp Thürmer so äußert, hat das durchaus Gewicht. Etwa 70.000 Juso-Mitglieder gibt es in der SPD. Die Partei selbst hatte zuletzt etwa 358.000 Mitglieder. Das Mitgliedervotum ist bindend, wenn ein Fünftel, also etwa 71.000 Mitglieder, ihre Stimme abgeben. Und stimmen 70.000 sehr aktive Jusos gegen den Koalitionsvertrag, überzeugen noch ein paar andere Mitglieder davon, dass das Vertragswerk zwar mit Verantwortung für Deutschland überschrieben ist, für die SPD aber nicht zu verantworten ist, könnte es mit dieser Koalition vorbei sein, bevor sie überhaupt erst gebildet wurde. Dass das so kommt, ist dennoch eher unwahrscheinlich, weil die Alternative Neuwahlen wären oder eine Regierung ohne SPD-Beteiligung. Opposition ist Mist, wusste schon 2004 der damalige SPD-Chef Franz Müntefering. Das gilt immer noch. Und daher werben heute und die nächsten Tage die aktuellen Parteivorsitzenden und so ziemlich alle SPD-Schwergewichte für den Koalitionsvertrag.
Ja, und SPD-Parteichef Lars Klingbeil hatte gesagt, im Koalitionsvertrag sei oft von Wollen statt von Werden die Rede. Denn vieles, was verabredet worden sei, stehe unter Finanzierungsvorbehalt. Das, was jetzt vorliegt, ist ein roter Faden, so Klingbeil wörtlich. Und CDU-Chef Merz betonte in einem Interview, vieles sei, Zitat, nicht fix. Sind das Relativierungen oder gibt es doch noch echte Zweifel? Darüber hat meine Kollegin Ulrike Heckmann mit Philipp Eckstein aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen und ihn gefragt, was ist da also bei Union und SPD los?
Also was man schon merkt, ist, dass alle drei Parteien, CDU, CSU und die SPD, noch etwas mit diesem Koalitionsvertrag ringen. Ich glaube, bei allen ist auch angekommen, dass ihre jeweilige Basis jetzt nicht so ganz zufrieden ist, dass es da ja viel Kritik auch innerparteilich gibt. Und darauf versuchen die drei Parteien zu reagieren, indem sie eigene Erfolge oder vermeintliche Erfolge in den Vordergrund stellen. Und dabei nehme ich schon wahr, dass man ja so ein bisschen zuspitzt und nicht immer ganz genau beim Text bleibt. Und wenn man das macht, dann schnell von der anderen Seite kommt: Im Koalitionsvertrag steht aber doch was anderes. Und jetzt haben wir das einmal erlebt bei den Themen Mindestlohn und bei der Einkommensteuer, die ja Friedrich Merz angesprochen hatte und wo die SPD ja doch etwas allergisch reagiert hat.
Wie kann es sein, dass gerade da die Lesarten, nenne ich das mal, so auseinandergehen?
Also es ist zumindest ein bisschen überraschend, denn ganz so uneindeutig, wie es jetzt wirkt, ist der Koalitionsvertrag da nicht. Also Stichwort Einkommensteuer, da steht im Koalitionsvertrag, dass kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur gesenkt werden sollen. Mitte der Legislatur heißt also in etwa 2 Jahren. Allerdings steht eben auch in diesem Koalitionsvertrag, dass alle Maßnahmen unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Das heißt, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie sich die Steuereinnahmen entwickelt, wir können nur umsetzen, wofür auch Geld da ist. So kann man das übersetzen. Und beim Mindestlohn ist es so, dass es ja richtig ist, dass im Koalitionsvertrag steht, dass da 2026, also im kommenden Jahr, 15 Euro angestrebt werden pro Stunde. Es steht im Koalitionsvertrag aber eben auch, dass die Mindestlohnkommission darüber entscheidet. Und diese Mindestlohnkommission entscheidet eben unabhängig von der Politik und besetzt ist sie ja mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Insofern kann man sagen, Friedrich Merz hatte da inhaltlich mit dem, was er am Wochenende gesagt hat, durchaus recht. Die Art und Weise, wie er es gesagt hat und auch der Zeitpunkt, jetzt so kurz vor diesem SPD-Mitgliederentscheid, war aber vielleicht etwas unglücklich.
Gibt es schon weitere Punkte im Koalitionsvertrag, wo Konflikte im Regierungsalltag schon jetzt vorprogrammiert sind, weil man den Text vielleicht unterschiedlich lesen kann?
Ich würde sagen, bei allen Punkten, wo es tatsächlich ums Geld geht. Denn es gibt viele Ankündigungen, die einfach viel Geld kosten. Und ich hatte es ja gerade schon erwähnt, diesen Finanzierungsvorbehalt. Also beispielsweise soll zum nächsten Jahr die Steuer für Gastrogewerbe gesenkt werden. Das heißt, dass dann Speisen etwas günstiger sein sollen. Und zwar mit 7% statt dieser 19% Mehrwertsteuer. Dann haben wir das Thema Mütterrente. Da geht es ja auch um sehr viel Geld. Dann geht es um die Senkung der Flugabgabensteuern. Die könnten dann Bürgerinnen und Bürger merken, indem Flugtickets etwas etwas günstiger werden. Aber all diese Punkte stehen eben unter einem Finanzierungsvorbehalt. Da ist jetzt sehr viel angekündigt worden. Aber auch die neue Bundesregierung, wenn sie denn dann steht, am 6. Mai möchte Friedrich Merz sich ja als neuer Bundeskanzler wählen lassen, wird eben damit zu kämpfen haben, naja, dass man erstmal die Wirtschaft in Schwung bringen muss und Deutschland als Exportland natürlich jetzt auch bei diesen Turbulenzen, die ja unter anderem Donald Trump auslöst, darauf reagieren muss. Also dieser Finanzierungsvorbehalt wird meiner Meinung nach noch häufig für Diskussionen sorgen.
Es sind ja jetzt erst einmal die Parteien gefragt. Bei der CSU ist das mit dem Jahr des Parteivorstands schon abgehakt. Bei der CDU soll ein kleiner Parteitag Ende des Monats abstimmen. Und bei der SPD, und da wird's spannend, die Mitglieder, vor allem aus den Jugendorganisationen, kommt ja laute Kritik, sowohl von der Jungen Union als auch bei den Jusos, deren Bundesvorstand jetzt auch empfiehlt, den Vertrag abzulehnen nach mehreren Landesvorständen der Jusos. Wie schwer wiegt das?
Also es ist zumindest dahingehend bemerkenswert, dass die Jusos ja schon ja eine große Gruppe innerhalb der SPD sind. 358.000 SPD-Mitglieder sollen ja jetzt abstimmen. Die Jusos davon stellen etwa 70.000. Das ist jetzt aber natürlich erstmal auch nur eine Empfehlung quasi des Bundesvorstands und viele Jusos werden mit Sicherheit auch anders abstimmen. Aber für die SPD ist es jetzt schon so ein bisschen ein kritischer Moment, weil die Parteispitze, glaube ich, jetzt verhindern muss, dass da auch so eine Art ja Bewegung oder Dynamik reinkommt in diese Nein-Kampagne. Allerdings muss man schon auch sagen, es gab ja auch früher immer Kritik an Koalitionsverträgen, häufig von den Jusos, 2013, 2018 beispielsweise, als man damals ja mit Angela Merkel in der Koalition war. Und da haben sich die Mitglieder doch immer mit großer Mehrheit für den Koalitionsvertrag ausgesprochen. Und angesichts der geopolitischen Lage aktuell, angesichts auch dessen, dass die SPD ja doch auch viel rausgeholt hat, 7 Ministerien besetzen möchte und es keine wirkliche Alternative geht. Also ich würde davon ausgehen, dass auch die SPD-Mitglieder dieses Mal wieder zustimmen werden.
Die Junge Union hat schon Nachverhandlungen gefordert und die Jusos tun das sehr vehement jetzt auch. Wie realistisch ist das?
Also ich persönlich halte das für ausgeschlossen. Also man hört hier, dass jetzt alle wirklich auch geschafft sind von diesen Koalitionsverhandlungen. Man hat ja jetzt den Vertrag einmal vorgelegt. Alle wollen jetzt sich auch ein paar Tage entspannen über Ostern und dann eben auch mit der Regierungsarbeit dann ab Mai eben zeigen, wie man regiert, dass man es besser machen kann als zuletzt die Ampelkoalition und dass man jetzt diesen Koalitionsvertrag nochmal aufschnürt. Die Forderungen nehme ich auch wahr, ich halte sie aber für wenig realistisch.
Nur mal angenommen, das wird am Ende doch ein Nein der SPD-Mitglieder. Was dann?
Ja, dann würde man tatsächlich vor einem sehr großen Scherbenhaufen stehen. Deswegen, wie gesagt, rechnet hier in Berlin eigentlich kaum jemand damit. Aber wenn es so kommen sollte, dann ist die große Frage, versucht die Union dann einen neuen Koalitionsvertrag auszuhandeln? Wird dann vielleicht doch auch ein Weg eingeleitet zu einer Minderheitenregierung oder auch Neuwahlen? Das ist jetzt erstmal noch weit weg, auch schwer vorstellbar. Aber sollte es so kommen, dann hätten wir eine politische Krise, kann man das dann, glaube ich, nennen.
Vielleicht nochmal abschließend. Auch wir haben ja gerade über Kritik am Koalitionsvertrag gesprochen. Überwiegt die eigentlich in den Reaktionen? Oder gibt es auch Lob für das Vertragswerk?
Nein, es gibt durchaus auch positive Stimmen. Es liegt wie immer so ein bisschen in der Natur der Sache, dass die kritischen Stimmen vor allem im Vordergrund sind. Ich glaube, man muss auch anerkennen, dass das einfach Parteien waren, die ja von sehr unterschiedlichen Ecken, auch im Wahlkampf, der ja sehr zugespitzt war, kam. Aber man hört schon, also auch aus der Wirtschaft gibt es durchaus positive Stimmen, gerade diese Möglichkeiten zu diesen Superabschreibungen, die ja Investitionen ankurbeln sollen, die werden gelobt. Auch nochmal, auch wenn man das natürlich häufig schon gehört hat, das klare Versprechen, die klare Ansage, dass Bürokratie da hören wir zum Beispiel von Wirtschaftsvertretern, macht das und wenn das so kommt, dann wäre es auch gut. Also es gibt in vielen Bereichen durchaus auch positive Stimmen. Was aber richtig ist, ist, dass die ja auch Enttäuschten, die Unzufriedenen jetzt erstmal etwas lauter sind.
Tja, fix ist laut Friedrich Merz noch nichts. Dazu waren das Einschätzungen zum Koalitionsvertrag von Philipp Eckstein aus unserem ARD-Hauptstadtstudio. Die Zeit, es ist 23.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Mit 4 Schüssen aus einer Polizeipistole wurde der Messerangreifer am Samstag in Charlottenburg niedergestreckt. Im Krankenhaus erlag er den Verletzungen. Sein Opfer in der U-Bahn war schon am Tatort gestorben. Wieder beginnt die verzweifelte Suche. Wie lässt sich sowas verhindern? Wieder werden weitere Messerverbotszonen diskutiert. Jetzt beraten Senat und die BVG darüber, diese Verbotszonen auf den öffentlichen Nahverkehr auszuweiten. RBB24-Reporter Matthias Wetzel berichtet.
Verkehrssenatorin Ute Bonde sagte dem RBB, zunächst müssten Sicherheitsexperten entsprechende Vorschläge erarbeiten, dann werde man auch in die Umsetzung kommen. Eine Ausweitung der bestehenden Verbotszonen sei aber vorstellbar, so die CDU-Politikerin. Der Vorstandschef der BVG, Henrik Falk, sagte dem RBB, bereits jetzt stehe in der Hausordnung der Verkehrsbetriebe, dass gefährliche Gegenstände nicht im Nahverkehr mitgeführt werden dürfen. Entscheidend sei, dass die Kunden im Ernstfall richtig reagierten. Schon jetzt gäbe es auf jedem Bahnhof Notrufsäulen, es gäbe viele Kameras. Damit sei also schon eine gute Grundlage vorhanden. Trotzdem würde er neue Messerverbotszonen unterstützen, weil sie der Polizei eine bessere Grundlage zum Handeln geben.
Matthias Wetzel. Ohne Messerattacken fühlen sich viele Fahrgäste in U-Bahnhöfen oft unwohl. Es ist schmutzig, in den Gängen und an den Bahnsteigen stehen pöbelnde, manchmal aggressive Gruppen. Im Rahmen einer Pilotphase waren ein Jahr lang BVG-Sicherheits- und Reinigungsmitarbeiter gemeinsam im Einsatz, vor allem in der U8. Jetzt gehen diese Streifen in den Regelbetrieb und weitere Maßnahmen werden getestet, berichtet Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann.
Für Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU, gehören Sauberkeit und Sicherheit auf den Berliner U-Bahnhöfen zusammen.
Aus meiner Sicht ist Sauberkeit so wichtig für die U-Bahn, weil damit eine viel höhere Hürde geschaffen wird hinsichtlich Übergrifflichkeiten.
In der U-Bahn-Station Cottbusser Tor in Kreuzberg will die BVG künftig neue Ideen testen. Dort soll unter anderem ein mobiles Sicherheitscenter entstehen als Anlaufstation für Fahrgäste und Basis für die Mitarbeitenden im Einsatz. Der BVG-Vorstandsvorsitzende Henrik Falk sagt, das modulare Sicherheitscenter werde auf dem U-Bahnhof Cottbusser Tor zunächst ausprobiert. Laut Falk geht es dabei um ein Center,
wo dann 2-3 Kollegen drin sitzen, wo Technik ist, wo auch nochmal ein anderes Sicherheitsgefühl vermittelt wird.
Das mobile Sicherheitscenter könne schnell auf- und abgebaut werden und wenn nötig, ein paar Monate später auf einen anderen Bahnhof gestellt werden, um etwa bei Sport-Großereignissen Präsenz zu zeigen. Im Bahnhof Cottbusser Tor sollen noch weitere Maßnahmen getestet werden. Geprüft wird laut Falk, ob der U-Bahn-Ausgang Süd, der seit den 80er Jahren geschlossen sei, geöffnet werden kann. Unaufgeregte Musik soll das Wohlbefinden im U-Bahnhof erhöhen. Henrik Falk.
Weil es von der Atmosphäre her besser ist, weil Leute, die sich dort nicht dauerhaft aufhalten sollen, dann ehrlicherweise auch nicht dauerhaft aushalten.
Durch sogenannte Ums-Eck-Spiegel sollen Fahrgäste außerdem verwinkelte Stellen besser einsehen können. Erprobt wird, Aufzugsschächte öfter zu reinigen. Ab der 2. Jahreshälfte sollen Fahrgäste Schmutz und Schäden per WhatsApp an die BVG melden können. Die BVG verweist auf die Resonanz der bisherigen Reinigungsstreife-Pilotphase auf der U8 sowie Schwerpunkten der U5, U7 und U9. Laut einer aktuellen Umfrage bewerteten nahezu alle Befragten die Reinigungsstreifen positiv. 92% befürworteten, dass die Maßnahmen fortgesetzt werden.
RBB24-Reporterin Kirsten Buchmann. Die A100-Brücke am Funkturmdreieck soll bis Donnerstag abgeknabbert sein, zerlegt in 11.000 Tonnen Schutt. Der muss vorsichtig abtransportiert werden, denn es wurden doch Asbestrückstände gefunden. RBB24-Reporter Markus Latton berichtet.
Noch weitere 4 bis 6 Wochen wird es dauern. So lange sind die Autobahn GmbH und ihre Firmenpartner damit beschäftigt, die Beton-, Bewährungsstahl- und Asphaltreste von der Baustelle zu entfernen. Viel von dem, was von der alten Brücke übrig bleibt, kann wiederverwendet werden. So etwa der Beton, der in speziellen Recyclinghöfen zu neuem Baumaterial umgewandelt werden kann. Stahl und andere Metalle kommen zum Schrottplatz. Der übrige Bauschutt, der nicht recycelbar ist, soll später auf eine Halde in Brandenburg deponiert werden. All das, so Projektleiter Jan-Felix Mühe von der Autobahn GmbH, geschehe in Abstimmung mit der Sonderabfallgesellschaft Berlin-Brandenburg und der Abfallbehörde des Landes Berlin. Die Asbestrückstände, die in der Brücke gefunden wurden, machen Mühe keine Sorgen, sagte er den RBB.
Also es handelt sich um das sogenannte Bauwerk 4. Das war der, nennen wir ihn, ehemalige Messezubringer, der hier schon seit über 20 Jahren gesperrt ist. Der ist auch nie saniert worden und deswegen waren da noch geringe Anteile vorhanden. Und damit mussten wir dann entsprechend umgehen. Wir hätten es gern vorher direkt beseitigt, aber das ergab sich jetzt so, dass es gemeinsam abgebrochen und abgefahren wurde.
Eine Gefahr durch diese Asbestrückstände besteht laut der Autobahngesellschaft nicht. Weder für die Bevölkerung noch für die Arbeitskräfte an der alten A100-Brücke. Man liege weiterhin im Zeitplan. Am 25. April soll die Brücke komplett abgerissen sein. Am 28. April die S-Bahn wieder regulär zwischen Westend und Halensee verkehren.
Markus Latton berichtete. Mehr Erzieher für weniger Kita-Kinder. Das hatte die letzte Regierungskoalition in Brandenburg beschlossen, also SPD, CDU und Grüne, mit Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der Sozialdemokrat ist bekanntlich weiter im Amt, jetzt aber mit dem BSW als Koalitionspartner. Im Haushaltsplan dieser Regierung wird diese Verbesserung in den Kitas wieder kassiert. Klar, um zu sparen. Sozialverbände laufen dagegen Sturm. Das hat Landesreporter Nico Hecht heute deutlich vernommen.
Die Wohlfahrtsverbände in Brandenburg warnen auf Plakaten. Da kannst du nicht sparen. Gemeint sind die Kitas in Brandenburg, ein Bereich, auf den gerade Eltern seit Jahren schon mit Sorgen gucken, weil sie ihre Kinder oft nicht so betreut sehen, wie es sein sollte, sagt Katharina Quaiser, Elternvertreterin in Potsdam.
Weil eben Qualitätsentwicklung auf der Stelle tritt, weil eben Fachkräfte überhaupt gar keine Kraft mehr haben. Ja? Eine Belastungsstufe, die auf keine Kurhaut geht.
Entlastung sollte eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels bringen. Statt bisher 4,25 Kinder sollte ein Erzieher ab August 4 Kinder betreuen müssen. Doch das hat die Landesregierung nun wieder gekippt. Der Ärger darüber, schon wieder diskutieren zu müssen, nach den vielen Protesten schon letztes Jahr, ist Elternvertreterin Quaiser anzuhören. Denn eigentlich war man sich mit der letzten Landesregierung doch längst einig, dass Entlastungen dringend nötig seien.
Wie kann denn jemand, ein erwachsener Mensch, Kinder gut versorgen, wenn er selbst nicht gut versorgt ist? Das ist doch jedes Mal genau dieses Thema, dass wir den Beruf attraktiver machen müssen und dass das einfach ein Ort ist, wo man gerne arbeitet und nicht kaputt geht.
Doch darüber hinaus soll noch weiter gespart werden. Künftig soll Betreuung nur noch bis 8 Stunden finanziert werden. Für viele Eltern sicher ein Problem. Denn laut Landesamt für Statistik wurden 2024 mehr als 2/3 der Kita-Kinder mehr als 8 Stunden täglich betreut. Ohne Finanzierung könne so eine Betreuung aber nicht mehr angeboten werden, so Angela Schwers vom AWO-Vorstand.
Das heißt natürlich, wenn ich nicht 40 Stunden arbeiten kann, dann gehe ich in den Teilzeitjob. Und Teilzeitjobs sind für die Rente sehr schädlich.
Und sie bedeuten auch deutlich weniger im Portemonnaie. Außerdem stünden die Fachkräfte ihren Firmen auch deutlich weniger Stunden zur Verfügung, beklagen die Unternehmensverbände. Unterm Strich, fasst Jens-Uwe Scharf von der Caritas zusammen, würden solche Sparpläne eine ganz kurzsichtige Familienpolitik bedeuten.
Ohne Kindertagesstätten, das klang ja hier schon an, Schulen, Kinderärzten, ist es schwer, die hohe Beschäftigungsquote von Eltern im Land zu halten, die nötigen Fachkräfte zu binden und Familien letztlich ein gutes Zuhause hier im Land Brandenburg zu geben.
Die Wohlfahrtsverbände starten deswegen nun eine Kampagne, die in ganz Brandenburg darauf hinweisen soll, wo Kitas oder andere soziale Einrichtungen von den Sparplänen bedroht sind. Verbunden mit der Forderung, die Streichpläne zurückzunehmen.
Aus Potsdam, Landespolitikreporter Nico Hecht. 23 Grad heute und es wird noch wärmer, Mitte der Woche nämlich. Das erhöht die Osterferienfreuden. Raus aus dem Kinderzimmer, rein ins Vergnügen. RBB24-Reporter Markus Streim hat da einen Tipp. Rein in die Seelenbindehalle an der Berliner Landsberger Allee nämlich. Da lädt das Streetball-Team Berlin zu einem Open Gym, einem Basketballangebot offen für alle.
50 junge Menschen im Wettstreit unter 8 Basketballkörben. Schon am Vormittag ist die Sporthalle fast ausgebucht. Der Jüngste auf dem Parkett gerade mal 7, die Ältesten Mitte 20. Aber alles nur Jungs, obwohl sich das Angebot an alle richtet. Viele der Jugendlichen wie Rashid und Maximilian kannten sich schon vorher.
Also zuerst wollten wir auf den Ballsplatz gehen, haben dann von hier gehört. Und das hat mir gefallen sehr, sehr. Man kann sich auch verbessern, so entwickeln, so. Und ja, gefällt mir. Weil hier jeder so sein eigenes kleines Abteil hat, wo man spielen kann mit seinen Freunden praktisch. Im Verein sind halt nur so Leute, die du kennst und hier kannst du halt jeden fragen, ob man so ein paar 1-gegen-1 Aktionen spielen will oder sowas.
Das Open Gym im Velodrom, ein Ferienangebot vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Die Jugendlichen regeln alles untereinander. Die Betreuer um Noah Bonn gehen nur selten dazwischen.
Natürlich sind wir auch hier, wenn es irgendwie mal
doch ein bisschen heißer hergeht, dass man auf die Leute zugeht. Aber natürlich auch Leute, die hierher kommen, die vielleicht noch nicht so oft gespielt haben oder sich vielleicht erstmal ein bisschen überwältigt fühlen, dass die so viele Menschen sind, die so gut spielen, gehen wir natürlich auch auf Leute zu, probieren vielleicht auch was beizubringen, spielen selber auch mal mit. Und der oberste Gedanke ist Fair Play.
Diese Streetball-Philosophie ist ja schon seit über 30 Jahren bekannt, erreicht aber offenbar nur diejenigen, die ohnehin sportbegeistert sind. So zumindest die Beobachtung von Tim, Ken und Maximilian.
Also ich habe einen Freund in der Klasse, der spielt so jeden Tag so 9 bis 10 Stunden Videospiele.
Klassenkameraden, die machen immer jeden Tag Party und sowas, so ein bisschen rauchen, vapen und noch Alkohol trinken.
Also aus meiner Klasse raucht eigentlich jeder, also wirklich jetzt jeder.
Auch diese Jugendlichen aus ihrer Komfortzone holen, der Wunsch von Noah vom Verein für Sport und Jugendsozialarbeit. Einfach wird das aber nicht, trotz des tollen Angebots von seinem Open Gym.
Wir haben hier eine mega gute Halle, wir haben Platz, es sind immer mal auch Körbe frei, wo man einfach mal für sich ein bisschen werfen kann, wo man es einfach mal ausprobieren kann. Man kann Wurfspiele zusammenspielen, das ist eine ganz lockere Atmosphäre. Wir wollen hier nicht irgendwie Elite ausbilden, sondern wir wollen einfach nur, dass alle Leute Spaß haben, eine gute Zeit haben.
Und das kann man auch noch in den nächsten Tagen bis einschließlich Donnerstag in der Seelenbindehalle im Velodrom tun, immer zwischen 11 und 16 Uhr. Wer nach Ostern noch Lust hat, dazu zu stoßen, kommt dann zwischen Dienstag und Freitag nach Kreuzberg in die Rosa-Parks-Grundschule Reichenberger Straße.
Ein Tipp von Markus Streim. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Immer nachzuhören, auch in der ARD-Audiothek.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Zuletzt hatte es einige Klagen gegeben. Neue Banken, Neobanken, die nur noch online angesteuert werden, hatten Probleme bei heftigen Bewegungen an den Aktienmärkten. Wenn viele Anfragen und Aufträge gleichzeitig reinkamen, konnten sie manchmal nicht mal mehr Kontostände anzeigen. Aber insgesamt machen diese Neobanken den angestammten Geldhäusern erfolgreich Konkurrenz, so Wirtschaftsreporter Andreas Braun.
Die Platzhirsche der Branche wie N26, Trade Republic oder Revolut haben jeweils mehrere Millionen Kunden. Die Start-up-Unternehmen sprechen vor allem eine junge Kundschaft an. Die will nicht in eine Bankfiliale gehen, sondern schnell und mobil ihre Bankgeschäfte machen, erklärt Christoph Stegmeier von der Beratungsgesellschaft Simon Kutscher.
Grundsätzlich haben die Neobanken natürlich eine deutlich bessere User Experience oder einfach kundenfreundliche Benutzeroberflächen. Dazu kommt, dass bei einigen Produkten die Neobanken schon 1-2 Schritte voraus sind. Wenn sie eine Auslandstransaktion machen wollen von Deutschland in die USA, dann ist es bei den traditionellen Banken theoretisch sehr, sehr teuer und dauert heutzutage immer noch 3, 4, 5 Tage. Wenn Sie das mit der richtigen Neobank machen, ist das in 3 Klicks erledigt.
Monatliche Kosten für ein Girokonto. Bei Neobanken ist das verpönt. Die Unternehmen kommen mit schlanken Kostenstrukturen aus und brauchen wenig Personal. Verdienen tun sie zum Beispiel an Gebühren. Etwa den Gebühren, die beim Einsatz einer Kreditkarte fällig werden. Auch wer seinen Dispo nutzt oder ein kostenpflichtiges Premiumkonto, der trägt zum Einkommen der Neobanken bei. Immer mehr ähnelt das Geschäft der Neobanken inzwischen aber auch dem einer klassischen Geschäftsbank. Vor allem, seit es wieder Zinsen auf die Einlagen im Konto gibt, so Experte Stegmeier.
Mittlerweile machen auch die Neobanken 70-80% ihres Umsatzes im Kredit- und Einlagengeschäft. Das heißt, sie sammeln relativ günstig Einlagen ein, auch das, was aus dem Girokonto liegt, und sie vergeben das wieder als Kredite. Von daher hat sich das Geschäftsmodell schon stark gewandelt.
In den vergangenen Jahren machten einige der Neobanken auch negative Schlagzeilen, zum Beispiel, weil der Kundenservice nicht zu erreichen war. Oder weil Verdachtsfälle auf Geldwäsche nicht schnell genug gemeldet wurden. Der Marktführer N26 durfte deshalb vorübergehend nur eine bestimmte Zahl neuer Kunden anwerben. Inzwischen scheint sich das Wachstum der neuen Banken aber in ruhigeren Bahnen zu bewegen, meint Ralf Kummer vom Bundesverband der Verbraucherzentralen.
Was andere Neobanken betrifft, haben wir nur ganz vereinzelt Beschwerden, dass dann mal vielleicht die App nicht erreichbar ist. Es gab dann auch einen Fall, dass eine Transaktion von einer Kryptowährung wohl nicht funktioniert hat. Aber insgesamt muss man feststellen, dass da die Beschwerdezahlen außerordentlich gering sind.
Laut Kummer sind Neobanken vor allem für Kunden interessant, die flexibel sind und auch mit mehreren Konten gut zurechtkommen.
Man muss dann als Verbraucher schon bereit sein, womöglich mehrere Apps zu haben. Vielleicht von einer Neobank mit einem tollen Girokontoangebot, dann vielleicht irgendwie zum ETF und Aktienhandel, ein Neobroker. Wenn man dann sogar vielleicht noch gucken will, wie geht das mit der Bargeldabhebung und brauche ich vielleicht doch mal in der Filiale einen persönlichen Ansprechpartner.
Wer so flexibel ist und ins Kleingedruckte bei den Angeboten der Neobanken schaut, der kann also eine Menge Kosten sparen und seine Bankgeschäfte bequem auf dem Smartphone erledigen.
Andreas Braun über die Neobanken.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
23.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die SPD-Führung hat in Hannover bei der Parteibasis um Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union geworben. Vor allem aus den Reihen der Jusos war Kritik an den Abmachungen laut geworden. Parteichef Klingbeil sagte, der Koalitionsvertrag sei ein guter Kompromiss.
Jeder hat sein Recht, seine Meinung auch zu sagen. Jeder hat auch das Recht, diesen Koalitionsvertrag falsch zu finden und Dinge daran zu kritisieren. Aber jede und jeder sollte auch überlegen, was die Alternative dazu wäre. Also ich rate uns allen, auch aus dem zu lernen, was uns die letzten 1,5 Jahre beschäftigt hat. Wir hatten viel Streit in der Ampel. Es hat Vertrauen im Land kaputt gemacht. Die Menschen sind müde von Streitereien in der Politik. Und deswegen geht es um gute Inhalte, aber auch um einen guten Stil. Und der sollte nicht im öffentlichen Streit bestehen.
Der SPD-Vorsitzende Klingbeil. Ungarns Parlament hat Verfassungsänderungen beschlossen, die die Rechte von Minderheiten einschränken. Sie richten sich gegen Schwule, Lesben und nonbinäre Menschen. Florian Haas aus dem ARD-Studio Südosteuropa zu den Neuerungen in der Verfassung.
Da steht jetzt drinnen, dass ein Mensch ausschließlich als Frau oder als Mann definiert werden kann. Damit spricht die Regierung allen Personen, die mit atypischen Geschlechtsmerkmalen geboren werden oder die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als dem bei der Geburt zugewiesenen, quasi die Existenz ab. Außerdem können LGBTQ-Veranstaltungen wie die bekannte Pride Parade in Budapest einfach untersagt werden fortan. Teilnehmern und Organisatoren drohen Geldstrafen. Das Ganze mit dem Verweis auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen und deren Entwicklung.
US-Präsident Trump hat dem Iran wegen seines Atomprogramms erneut mit drastischen Konsequenzen gedroht. Auch einen Militärschlag gegen Irans Atomanlagen schloss er nicht aus. Trump sagte in Washington, das Land dürfe nicht in den Besitz von Atomwaffen gelangen und es sei ziemlich nah dran, welche zu bekommen. Am Sonnabend verhandeln die USA und Iran nach jahrelanger Pause wieder über ein neues Atomabkommen. Die Europäische Union stockt ihre Hilfe für die Palästinenser auf. Die EU-Kommission kündigte an, bis 2027 1,6 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Ein Teil des Geldes geht an die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah. Voraussetzung ist, dass sie demokratische Reformen anstößt. Der übrige Betrag ist für konkrete Projekte in den Autonomiegebieten vorgesehen, insbesondere für die Wasser- und Energieversorgung. Das Wetter in Deutschland. Nachts ist es meist klar und trocken, im Süden und Nordosten ist vereinzelt Regen möglich. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, gebietsweise heitere Abschnitte und nur regional Schauer bei Höchstwerten von 16 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A2 Hannover Richtung Berlin ist zwischen Marienborn-Helmstedt und Allerengersleben wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Dadurch staut es sich. Die Umleitung führt über die B1 und Morsleben. Die A3 Passau Richtung Linz ist zwischen Passau Süd und Pocking noch bis 6 Uhr morgen früh gesperrt. Die Umleitung dort führt über die U97. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ortrand und Ruhland 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. Die A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal ist zwischen Hilden und Hahn-West gesperrt. Dort werden Unfallschäden beseitigt. Die A92 Deggendorf Richtung München zwischen Dingolfing Ost und Dingolfing Mitte. Dort 2 Kilometer Stau. Der Verkehr wird an einer Unfallstelle vorbeigeleitet. Und die A100 Stadtring Berlin Richtung Neukölln ist zwischen Hohenzollerndamm und dem Kreuz Schöneberg wegen Tunnelwartungsarbeiten noch bis 5 Uhr gesperrt und die AWUS ist ab Hüttenweg stadteinwärts gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Heute mit Alex Franz. Einen schönen guten Abend. Wenn sich eine neue Regierung formiert, dann laufen auch bei Lobbyisten die Drähte heiß. Über 30.000 von ihnen sind in Berlin registriert. Also im Grunde eine Kleinstadt mit dem Ziel, Einfluss zu nehmen. Während noch über Ministerposten verhandelt wird, landen bei den neuen Abgeordneten im Bundestag schon jetzt massenhaft Mails von Verbänden und Interessengruppen. Der Verein Lobby Control will aufzeigen, mit welchen Methoden Lobbyisten arbeiten und welche Folgen das für die Politik haben kann. Er bietet dazu auch sogenannte lobbykritische Stadtführungen durch das Berliner Regierungsviertel an. Unser Korrespondent Uwe Berndt ist mal mitgelaufen.
Wir sehen nicht viel mehr als diese schöne Fahrstuhltür. Und was dahinter passiert?
30 Leute vor der Fahrstuhltür zum China Club. Doch die bleibt zu. Normalsterbliche kommen da nicht rein. Eine exquisite Adresse für diskrete Gespräche im Regierungsviertel. Sarina Korte von Lobby Control erklärt bei ihrer Führung, wo sitzt welcher Verband, was sind seine Interessen und Methoden. Warum macht sie das?
Weil ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist für unsere Demokratie, dass wir darüber reden, wie wir mit diesen Machtungleichgewichten im Lobbyismus umgehen und dass wir transparenter werden und so auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Demokratie zurückgewinnen.
Gerade jetzt, der Wahlkampf war kurz und heftig. Die neue Regierung ist noch nicht im Amt. Solche Zeiten des Übergangs sind für Lobbyisten besonders wichtig. Die neu gewählten Abgeordneten werden überschüttet mit Einladungen, Positionspapieren, Stellungnahmen. 33.000 Interessenvertreter sind offiziell beim Deutschen Bundestag registriert. Ingrid Martkes zum Beispiel, Hauptgeschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA.
Ich liebe meine Branche, die Gastronomie und Hotellerie. Und es ist mir eine große Freude und Ehre, diese Branche zu vertreten. Ja, ich bin glückliche Lobbyistin.
Schon lange setzt sich DEHOGA dafür ein, die Mehrwertsteuer für Gastronomen wieder auf 7% zu senken. Und jetzt ist Erntezeit. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung steht es drin. Ein Wahlgeschenk für eine kleine Gruppe zu Lasten der Gesellschaft? Ingrid Hartges sieht das anders.
Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass diese systemrelevante Branche, die eine so hohe Rolle spielt für die Gesellschaft, aber auch als großartiger Jobmotor, dass dieser Branche eine Stimme gegeben wird und die Interessen dieser Branche auch an die Politik herangetragen werden. Mit guten Argumenten, klar und transparent.
Doch wer gewinnt diese Überzeugungsschlacht und mit welchen Mitteln? Die Politiker allein entscheiden, die Verbände bewaffnen sie nur mit Argumenten. Der persönliche, vertrauensvolle Kontakt zu den Abgeordneten ist dabei unbezahlbar. Sehr gefragt ist zum Beispiel Philipp Amthor, CDU, denn er hat in den Koalitionsverhandlungen die Arbeitsgruppe Bürokratieabbau geleitet. Über manch ein Papier musste er schmunzeln.
Und an dieser Stelle unterbrechen wir den Beitrag kurz für eine Gefahrenmeldung. Achtung, ein Falschfahrer auf der A13 Dresden-Schönefelder Kreuz zwischen Ortrand und Ruhland kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der A13 Dresden-Schönefelder Kreuz zwischen Ortrand und Ruhland ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht dort in beiden Richtungen. Und nun geht es weiter mit dem Beitrag über den Lobbyismus in Berlin.
Wir haben uns ja beim Bürokratieabbau beispielsweise dafür eingesetzt, dass die Bonpflicht, die für viele eine große bürokratische Last ist, gestrichen wird. Natürlich gibt es in dem Fall dann auch Zuschriften von Papierherstellern, die dann sagen, na, das ist aber ganz wichtig, dass dieses Papier jetzt weiter gedruckt wird und dass jeder einen Bon bekommt.
Auch die Abschaffung der Bonpflicht hat es in den Koalitionsvertrag geschafft. Eine Niederlage also für die Papierlobby. Sie wird es verkraften. Lobby Control kritisiert die Ungleichheit der Waffen. Immerhin, das Lobbyregister des Bundestages sei ein Schritt in die richtige Richtung. Dennoch hätten finanzstarke Industrieverbände deutlich mehr Durchsetzungskraft als zum Beispiel kleine Umweltgruppen. Über 900 Millionen Euro pro Jahr lassen sich die Interessensvertreter ihre Arbeit kosten. Die Zivilgesellschaft müsse deshalb genau hinschauen, wer spricht mit wem und warum. Politiker sollen sich beobachtet fühlen. Für Philipp Amthor kein Problem.
Demokratie lebt auch davon, dass es Organisationen gibt, die ihrerseits Transparenz einfordern. Das gehört in der liberalen Demokratie dazu.
Der Verein Lobby Control bietet im Berliner Regierungsviertel lobbykritische Stadtführungen an. Unser Korrespondent Uwe Berndt war mit dabei.
Wirtschaft.
Die Zollpolitik der neuen amerikanischen Regierung bleibt erratisch. Zölle rauf, Zölle runter, Verschärfungen, Ausnahmen. Nachdem der US-Präsident die Zölle gegenüber China noch einmal drastisch erhöht hat, macht er jetzt wieder Ausnahmen. Für Elektronik aus China, also Handys und Computer, sollen die Zölle nicht gelten. Wie das Chaos in China ankommt, berichtet aus Peking Benjamin Eisel.
Pressekonferenz am Morgen in Peking. Die US-Regierung setze in jüngster Zeit Zölle missbräuchlich ein, so Wang Lingjun von der chinesischen Zollbehörde bei der Vorstellung der jüngsten Außenhandelszahlen. Dies habe einen negativen Einfluss auf den weltweiten Handel inklusive Amerika und China. Doch im März konnten Chinas Exporte nochmal deutlich zulegen, und zwar um 12,4% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Getrieben wurden die Ausfuhren wohl auch aus Angst vor einer Eskalation des Handelsstreits mit den USA. Chinesische Unternehmen versuchten offenbar, viele Waren außer Landes zu schaffen, bevor die Zölle weiter steigen. Chinas Importe dagegen gingen im März um 3,5% zurück. Währenddessen hat die Führung der Volksrepublik begrüßt, dass die USA bestimmte Tech-Produkte von den zusätzlichen Einfuhrzöllen in Höhe von 145% ausgenommen haben. Es handle sich dabei um einen ersten kleinen Schritt, einen großen Fehler zu korrigieren, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Das Ministerium forderte die US-Regierung auf, die Zölle komplett abzuschaffen. Die USA haben nun elektronische Güter wie Smartphones und Computer von den massiven Einfuhrzöllen für chinesische Produkte ausgenommen. Auch für Prozessoren und Mikrochips sollen Ausnahmen gelten. Die US-Regierung reagiert damit offenbar auf Befürchtungen, elektronische Geräte könnten für US-Verbraucher deutlich teurer werden. Möglicherweise war die Regierung in Washington überrascht, dass die kommunistische Führung nicht nachgibt. China hatte auf die Zölle von Präsident Donald Trump unter anderem mit Gegenzöllen in Höhe von 125% reagiert. Mareike Ohlberg vom US-Think-Tank German Marshall Fund.
Es ist ein bisschen unklar, inwiefern es auf US-Seite komplett verstanden wurde, also wie doch überzeugt man auf chinesischer Seite ist, dass man da jetzt auf Konfrontationskurs geht und gehen muss und das auch angekündigt hat. China ist zwar insgesamt, was die Optionen angeht, in einer schwächeren Position mit Gegenschlägen, aber ist halt auch bereit, dafür jetzt bestimmte Kosten zu tragen und nicht so schnell klein beizugeben.
Die Volksrepublik importiert viel weniger aus den USA, als sie in die Vereinigten Staaten exportiert. Zölle treffen China also härter als die Gegenseite. Dennoch, China importiert unter anderem große Mengen an US-Landwirtschaftsprodukten. Um die Preissteigerungen im Inland gering zu halten, kann Chinas Führung auf andere Länder ausweichen. Dagegen können die Vereinigten Staaten viele Produkte, die China produziert, nicht ohne weiteres woanders kaufen. Die Folgen sind steigende Preise in den USA und sinkende Nachfrage bei Herstellern in China.
Benjamin Eisel berichtete. Und nun zu einem vollkommen anderen Thema. Rettungshunde kommen bei Naturkatastrophen zum Einsatz, wenn Menschen verschüttet wurden. Der Johanniterverband Bayern trainiert eine Hundestaffel für genau solche Fälle. Leon Wohlleben hat geschaut, was Rettungshund Jimmy bei einer Suche durch Trümmer in Oberschleißheim bei München so drauf hat.
Jimmy würde am liebsten sofort loslegen. Das Szenario? Ein Trümmergelände nach einer Überschwemmung. Zwei Menschen werden vermisst, aber schafft er das auch?
Der Jimmy, der klettert wahnsinnig gerne, der ist sehr beweglich.
Sagt sein Herrchen Reinhard Freilinger von den Johannitern Landshut.
Das war vom ersten Tag an, wo wir uns gesehen haben, war das gleich erkennbar, dass das seine große Leidenschaft ist. Und jetzt versuchen wir das in die Wege zu leiten, dass er bei der Gelegenheit eben was Vernünftiges macht und verschüttete Menschen sucht.
Jimmy soll im Herbst die Prüfung zum zertifizierten Trümmersuchhund bestehen. Jetzt muss er als Training das Gelände eines Abrisshauses nach den zwei Vermissten durchsuchen. Die beiden liegen hier irgendwo unter den Holzstapeln, die bis zu 3 Meter in die Höhe ragen. Die zahllosen Balken, Türen und andere Holzgerüste simulieren Treibgut nach einer Überschwemmung.
Jimmy, auf geht's, suchen!
Jimmy soll das in unter 5 Minuten schaffen. Braucht der Hund länger, ist er schnell ausgepowert und erstmal nicht mehr einsetzbar. Plötzlich biegt Jimmy falsch ab ins leerstehende Haus. Das kostet fast 1 Minute. Die Johanniter Bayern bauen derzeit mit rein ehrenamtlichen Teams aus München und Landshut ihre erste Hundestaffel für Trümmersuchen auf. Die Hilfsorganisation hat zwar schon Suchhundeteams, die sind aber auf die Flächensuche, also Vermisste im Wald zu finden, spezialisiert. Doch Einsätze in Trümmern haben nochmal ihre eigenen Herausforderungen. Vor allem müssen die Hunde gut und auch vorsichtig klettern können. Diese Einsätze gäbe es immer wieder wegen immer mehr extremen Wetterereignissen, sagt Birgit Wurzacher, die Landshuter Hundestaffelleiterin.
Ja, das wird in Zukunft vermutlich schon eine Rolle spielen. Also durch die starken Winde, Hauseinstürze, durch, wer weiß, Überschwemmungen. Der Bedarf wird sicher steigen.
Zurück zu Jimmy. Er kraxelt auf einem der Holzhaufen und schlägt an und findet jemanden. Wenige Sekunden später. Der zweite Verschüttete ist auch gefunden. Und die Zeit? Die Stoppuhr hält bei 4 Minuten 32.
Jawohl!
Das Herrchen ist zufrieden. Das hat er ordentlich gemacht. Und wir werden weiter trainieren und hoffen, dass wir im Herbst die Prüfung antreten können. Erfolgreich.
Und Jimmy darf sich auch freuen. Als Belohnung gibt es Leberkäs-Leckerlis für den leidenschaftlichen Kletterer.
Ja, super, gut gemacht. Jetzt sind wir fertig, jetzt gehen wir. Komm.
Leon Wohlleben über die Arbeit der Johanniter Rettungshundestaffeln. Und hier ganz speziell über die Arbeit von Rettungshund Jimmy. 11:45 ist es.
Die ARD-Infonacht.
Albert Luthuli war einer der wichtigsten Freiheitskämpfer Südafrikas. Er war Präsident des Afrikanischen Nationalkongresses, des ANC. Er setzte sich gewaltfrei gegen die Apartheid ein, also gegen die brutale Rassentrennung durch das weiße Minderheitsregime. Und Luthuli war der erste afrikanische Friedensnobelpreisträger. 1967 kam er unter bis heute ungeklärten Umständen ums Leben. Offiziell war es ein Unfall. Die genauen Umstände seines Todes wurden nie zweifelsfrei geklärt. Fast 6 Jahrzehnte später nimmt Südafrika erneut Ermittlungen auf. Für viele in Südafrika ist das ein wichtiger Schritt, um die Verbrechen der Vergangenheit besser zu verstehen und aufzuarbeiten. Stefan Überbach berichtet.
Die offizielle Version klingt bis heute nicht wirklich überzeugend. Am 21. Juli 1967 soll Albert Luthuli, damals 69 Jahre alt, beim Versuch, ein Bahngleis zu überqueren, von einem Güterzug erfasst und getötet worden sein. In der Gerichtsakte von damals heißt es, für einen kriminellen Hintergrund gäbe es keine Beweise. Die neuen Ermittlungen gelten in Südafrika als historischer Schritt. Wir sind darüber sehr froh und erleichtert, sagt der Enkel des legendären ANC-Vorsitzenden, der den Namen seines Großvaters trägt. 57 Jahre hat es bis zu diesem Schritt gedauert. Man kann sich vorstellen, was das bedeutet, vor allem für die beiden Töchter von Albert Luthuli, die heute 90 und 93 sind und die mehr als die Hälfte ihres Lebens nicht gewusst haben, was ihrem Vater passiert ist. 1946 hatte sich Albert Luthuli dem ANC angeschlossen und die Freiheitsbewegung von 1952 bis 1967 geführt. Immer wieder ließ ihn das weiße Rassistenregime in Südafrika einsperren. 1960 wurde er für sein weitgehend gewaltfreies Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Ein Jahr später überzeugte ihn Nelson Mandela allerdings davon, um Konte Wesizwe zu gründen, den militärischen Arm des ANC. Der erste Einsatz dieser Organisation hieß Mission Luthuli, sagt ANC-Veteran Jeff Radebe. Ich will damit klarstellen, dass die Vorstellung, Albert Luthuli wäre kein Teil des revolutionären Kampfes gewesen, falsch ist. Er stand an der Spitze dieses Kampfes. Welche Bedeutung Luthuli für den ANC bis heute hat, lässt sich auch daran ablesen, dass die ehemalige Befreiungsbewegung ihr Hauptquartier in Johannesburg nach ihm benannt hat. Ebenfalls neu aufgerollt wird der gewaltsame Tod des Bürgerrechtlers Griffiths Mchenge. Der prominente Jurist war 1981 vom Killerkommando einer geheimen Polizeieinheit des Apartheidstaates ermordet worden. Der heutige Menschenrechtsanwalt Zweli Mkhize war damals Anführer einer Studentenbewegung. Wir haben uns gemeinsam eingesetzt gegen die Ermordung von Freiheitskämpfern, gegen die willkürliche Verhaftung und das Verschwinden lassen von Menschen. Er hat Anwälte organisiert, Geld besorgt und uns bei vielen Kampagnen unterstützt. Er war ein sehr mutiger Mann und ein Anführer, zu dem man aufblicken konnte. Und eines Tages war er verschwunden. Laut Obduktionsbericht wies die Leiche von Griffiths Mchenge 45 Einstiche auf. Seine Kehle war aufgeschlitzt. Auch seine Frau wurde später von einer Todesschwadron umgebracht. 5 Verdächtige legten zwar ein Geständnis ab. 1995 gewährte ihnen die Wahrheits- und Versöhnungskommission zur Aufarbeitung der Verbrechen während der Zeit der Apartheid aber eine Amnestie. Die neuen Gerichtsverfahren sind ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, ungelöste Fragen aus der Zeit des Widerstandes zu beantworten, heißt es jetzt in Südafrika. Nomuso Dube Ntshube, die Vorsitzende der Griffiths Mchenge Stiftung.
We still have
Die Narben sind immer noch nicht verheilt. Unsere Anführer haben mit ihrem Leben dafür bezahlt, dass dieses Land so werden konnte, wie es heute ist. Und wir hoffen, dass wir jetzt so etwas wie einen Abschluss bekommen und wenigstens ein paar Antworten auf die vielen Fragen, die wir zu diesem brutalen Mord immer noch haben.
Stefan Überbach berichtete. Es war ein eigentlich harmloser Zusammenprall, der die hässlichste Seite des Fußballs mal wieder gezeigt hat. Die Schiedsrichterin Fabienne Michel pfiff das Drittligaspiel zwischen Rot-Weiß Essen und dem SC Verl, als sie mit einem Essener Spieler unglücklich zusammenstieß und dieser dadurch ein Gegentor nicht mehr verhindern konnte. Die Situation eskalierte. Laute Proteste der Essener Fans verwandelten sich schnell in üble Schmähgesänge. Lautstark beschimpften Fans von Rot-Weiß Essen die Schiedsrichterin als Hure. Und sexistische Gesänge und Übergriffe gegen Schiedsrichterinnen sind im Fußball keine Seltenheit, berichtet Marcel Fehr.
Beim Drittligaspiel des SC Verl gegen Rot-Weiß Essen wird die Schiedsrichterin Fabienne Michel sexistisch beschimpft und beleidigt. Die Essener Fans fordern die Rheinland-Pfälzerin im Sprechchor zum Oralsex auf. Ein weiterer Fall in Bad Ems bei Koblenz sorgt für Aufsehen. Eine Schiedsrichterin bricht ein Spiel nach Tumulten vorzeitig ab. Auf dem Weg in die Kabine wird ihr ins Gesicht geschlagen. Der zuständige Fußballverbandschef Gregor Eibes sieht darin eine bedenkliche Entwicklung.
Ein solch gravierender Fall in einem D-Jugendspiel hat es bei uns im Fußballverband bisher noch nicht gegeben. Dass davon jetzt eine junge Schiedsrichterin in der Ausübung ihres Hobbys so extrem betroffen ist, macht mich einfach fassungslos.
Die Schiedsrichterin Sina Gieringer pfeift in der zweiten Frauenbundesliga und in der Männeroberliga. Auch sie wurde schon beleidigt.
Da hat mich ein Zuschauer vom Feld quasi in die Kabine mehr zu begleitet und meinte dann zu mir, ja, ich als Frau hätte hier auf dem Sportplatz nichts zu suchen, ich soll in die Küche, ich gehöre in dein Herd und ich soll mich hier nie wieder blicken lassen.
Sexismus ist im Fußball keine Seltenheit. Einige haben sich schon so daran gewöhnt, dass sie sich kaum noch daran stören. Andere wie der Frankfurter Trainer Nikolaus Anautis sind betroffen und empört.
Einfach mal auch darüber nachdenken, was man damit auslöst. Und da müssen wir ein bisschen mehr Mensch sein. Ja, schrecklich, wenn so Situationen dann entstehen.
Wer als Schiedsrichterin im System Fußball unterwegs ist, müsse es fast schon einpreisen, sexistisch beleidigt zu werden, erklärt die Tübinger Kriminologin Taya Fester. Sie beschäftigt sich für den Deutschen Fußballbund mit dem Thema Gewalt im Fußball und was man dagegen tun kann.
Angenommen, wir hätten jetzt auf jedem Fußballfeld einen QR-Code. Da steht drauf, man kann da Gewalt oder Diskriminierung melden. Weil wenn ich an dem Sitzplatz vor mir sowas kleben sehe, dann halte ich mich vielleicht auch mit der einen oder anderen Äußerung zurück, wenn ich weiß, andere können jetzt vielleicht schnell reagieren.
Die Vorfälle um Fabienne Michel und in Bad Ems zeigen, dass sich was ändern muss. Der Fall wird weiter aufgearbeitet.
Kultur. Die Werke der französischen Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux erscheinen nach und nach auf Deutsch, teils mit großem zeitlichen Abstand zum Entstehen zur französischen Erstveröffentlichung. So auch der jetzt erschienene Band »Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus«, ursprünglich von 1997. Er zeigt eine sehr unmittelbare Annie Ernaux und ihre Notizen aus der Zeit, in der ihre Mutter endgültig in der Demenz verschwindet. Ursprünglich waren sie gar nicht zur Veröffentlichung gedacht. Judith Heidkamp über das Buch »Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus«.
Seltsam, dass der Titel dieses andere Ich verwendet. Eigentlich ist Annie Ernaux ganz nah am eigenen Ich bei ihren Texten, zwangsläufig als Ethnologin ihrer selbst, wie sie sich beschreibt. Und sie erzählt auch dieses Buch als Ich-Erzählerin Annie Ernaux. Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus, aber ist der Satz der demenzkranken Mutter.
Heute habe ich mir zum ersten Mal ihr Leben außerhalb meiner Besuche klar vorgestellt. Die Mahlzeiten im Speisesaal, das Warten, tonnenweise Schuldgefühle für die Zukunft. Doch wenn sie weiter bei mir gewohnt hätte, wäre mein Leben vorbei gewesen. Sie oder ich.
Tonnenweise Schuldgefühle. Der Sprung vom Mutter-Ich zum eigenen zeigt die Nähe an, die Verstrickung, die Hilflosigkeit, die in diesen letzten Jahren entsteht, als die Mutter in stationärer Langzeitpflege in der Demenz versinkt. Unrettbar. Zwischen uns gab es keine Distanz, heißt es an einer Stelle. Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus, ist das Tagebuch des Verfalls. Lauter kurze Notizen, unmittelbar nach jedem Besuch festgehalten, aufschreiben als existenzielles Bedürfnis.
Wieder festgeschnallt, schafft es nicht, den Kuchen zu essen, ein Stück Aprikosentorte. Ihre Hand findet den Mund nicht. Ihre Zunge streckt sich dem unerreichbaren Leckerbissen entgegen. Sie begann, die Kuchenschachtel zu zerreißen, wollte sie essen.
Uringeruch überall, verklebte Fußböden, Nachthemden statt Alltagskleidung, der fortschreitende Verlust von Fähigkeiten wie Greifen, Laufen, Verstehen, Erkennen. Erno beschreibt ihren Ekel vor der zum Kleinkind gewordenen Alten, aber auch deren grenzenlose Bedürftigkeit, die Zärtlichkeit, die sich bei beiden manchmal überraschend plötzlich Bahn bricht. Diese Notizen wird sie jahrelang nicht hervorholen, stattdessen sich im ersten Projekt nach dem Tod der Mutter 1986 dem Gesamtbild dieser Biografie widmen. Ihr Buch »Eine Frau« erzählt von einer dicken, lauten Person aus der Arbeiterschicht, für die ein Laden mit Kneipe sozialen Aufstieg bedeutet und deren Tochter eine berühmte Intellektuelle wird, damit aber auch ein Stück eine Fremde. Ein Buch wie ein Denkmal. Wie der Text der Platz, der dem Vater gilt. Jahre später entschließt Erno sich, auch die Notizen aus der Demenzzeit zu veröffentlichen. Sie sind in Frankreich 1997 erschienen und jetzt in der wie immer hervorragenden Übersetzung von Sonja Fink auf Deutsch. Auf keinen Fall dürfe man diesen Bericht als Anklage gegen die Pflegestation lesen, stellt Erno dem Buch voran.
Als ich mich verabschiede, sieht sie mich verloren an. Panisch. Du gehst?
Eine Tochter zu sein, die die bedürftige Mutter enttäuscht, dem Verfall zuzusehen, der nur schlimmer werden wird. Das Mutterbild sollte vollständiger werden, in radikaler Ehrlichkeit, die von keiner poetologischen oder soziologischen Analyse gemildert wird. Stattdessen hingeworfene Augenblicke, ständige Verbindung zum zu spät, zu wenig. Schmerzhaft zu lesen, schmerzhaft zu leben.
Alle ihre Sätze aufschreiben. Jetzt, wo sie fast nichts mehr sagt. Beim Schreiben darauf achten, mich nicht meinen Gefühlen hinzugeben.
Ich komme nicht aus der Dunkelheit raus. Von Annie Ernaux ist jetzt auf Deutsch bei Sokamp erschienen und kostet 22 Euro.
Standpunkte.
Seit knapp einer Woche liegt der Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD auf dem Tisch. Die CSU hat schon zugestimmt, die CDU will das auf einem kleinen Parteitag Ende April tun und die SPD lässt ihre Mitglieder ab morgen in einer Befragung entscheiden. Bereits seit Tagen rumort es in den Parteibasen der Koalitionspartner. Besonders die Jusos sind mit vielen Punkten des Koalitionsvertrags nicht einverstanden. Aber auch in der Union gibt es Unzufriedenheit. Unser Gastautor heute ist Gordon Ripinski, Deutschlandchef des Nachrichtenmagazins Politico. Für ihn ist der Knatsch rund um den Koalitionsvertrag kein gutes Zeichen. Der Grund liegt seiner Ansicht nach auch darin, dass das Papier insgesamt viel zu ambitionslos ist.
Wieder wurde vor allem verhindert statt gemacht. Die SPD hat Steuersenkungen verhindert, die Union Steuererhöhungen. Das Ergebnis ist das Festhalten am Status quo, bei dem eigentlich jeder weiß, dass er aktuell nicht mehr ausreicht. Hast du Sorgen, hast du Not, ist der Mittelweg der Tod. Eigentlich ist das bekannt und dennoch wurde genau dieser Mittelweg von Union und SPD gewählt. Der beginnende Ärger darüber ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es in der Politik mehr Mut braucht. Aber vielleicht braucht es vor allem eine Umdefinition von Mut. Mutig ist nämlich nicht, wer die radikalsten Vorschläge macht. Mutig ist, wer auch mal etwas tut, das eben nicht in erster Linie den eigenen Parteiinteressen entspricht. Die Koalition ist zu jung, um sie jetzt schon zu kritisieren. Aber den Mut, den muss sie noch lernen. Er ist in den vergangenen Jahren in der deutschen Politik leider insgesamt völlig zur Nebensache geworden.
Die Meinung von Gordon Ripinski. Die Frankfurter Rundschau sieht die Koalitionspartner in der Pflicht, sich zusammenzureißen. Denn in der Bevölkerung gäbe es eine große Sehnsucht nach einer Regierung, die den Vorwärtsgang einlegt.
Das liegt daran, dass der Leidensdruck bei den Menschen hoch ist. Schlechte Infrastruktur, zu viel Bürokratie, hohe Preise, unzureichend ausgestattete Schulen, schwierige Bedingungen für die Pflege, Sorge wegen der internationalen Lage und. Dieser Verantwortung müssen Union und SPD gerecht werden. Der Wahlkampf ist vorüber. In der sensiblen Phase zwischen der Einigung auf den Koalitionsvertrag und der Kanzlerwahl sollten die Bündnispartner öffentlichen Streit wie um den Mindestlohn vermeiden.
Der Münchner Merkur wirft einen genaueren Blick auf die Aussagen von CDU-Chef Merz zum Thema Mindestlohn. Für das Blatt sind sie keine typisch Merzschen Ungeschicklichkeiten, sondern ein klares Signal an die Wähler und den zukünftigen Koalitionspartner.
In der Unionsspitze herrscht jenseits der öffentlich zur Schau gestellten Gelassenheit Bestürzung über den Umfragecrash nach der Wahl. Mit seinem Machtwort will Merz klarstellen, wer Koch ist und wer Kellner in der schwarz-roten Koalition. Und er will den bei Unionswählern entstandenen Eindruck korrigieren, die Wahlverliererin SPD habe ihn am Nasenring durch die Manege gezogen. Er weiß, Ablehnung ist für die SPD jetzt keine Option mehr.
Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie heute Marei Beermann. Und die Standpunkte gibt es täglich auch als Podcast für Sie, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr Mitternacht mit Olaf Knapp. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger hat den SPD-Mitgliedern empfohlen, dem Koalitionsvertrag von Union und SPD zuzustimmen. Das Papier sei eine gute Medizin für Deutschland, sagte Rehlinger in der ARD-Sendung Mitreden Deutschland diskutiert.
Ich werbe für die Zustimmung zu diesem Koalitionsvertrag, weil ich eben glaube, dass ganz viel drinsteht für die Zukunft, wenn es darum geht, den Wirtschaftsstandort hier in Deutschland gut aufzustellen, Arbeitsplätze zu sichern, alle daran teilhaben zu lassen, das Klima zu schützen und auch die arbeitende Mitte an der Stelle mit zu bedenken. Deshalb meine ich, dass man diesem Koalitionsvertrag gut zustimmen kann.
Die Ministerpräsidentin des Saarlands, Rehlinger. Die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Kallas, hat Russland vorgeworfen, an einem Ende des Krieges gegen die Ukraine nicht interessiert zu sein. Der jüngste Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Sumy zeige, dass der Kreml einzig und allein den Krieg wolle, sagte Kallas nach einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Die EU-Außenminister haben außerdem über die Lage im Nahen Osten beraten. Die EU will den Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland 1,6 Milliarden Euro an Finanzhilfen zur Verfügung stellen. Die geschäftsführende Bundesregierung hat Kritik aus der Union an der Aufnahme weiterer Afghanen zurückgewiesen. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte gesagt, dass Menschen ohne ausreichende Sicherheitsprüfung nach Deutschland gebracht würden. Aus Berlin Dietrich Karl Meurer.
Nach Kritik aus der Union hat die Bundesregierung betont, dass alle Afghaninnen und Afghanen vor einer Aufnahme in Deutschland streng überprüft würden. Regierungssprecher Steffen Hebestreit stellte klar, erteilte Aufnahmezusagen seien rechtlich bindend. Aktuell warten rund 2600 Afghaninnen und Afghanen auf ihre Ausreise, darunter nicht nur frühere Ortskräfte der Bundeswehr, sondern auch Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten, denen in Afghanistan Verfolgung droht.
Das Parlament in Ungarn hat eine Verfassungsänderung beschlossen, die die Rechte von Minderheiten einschränkt. Künftig kann ein Mensch dort nur als Mann oder als Frau definiert werden. Nonbinäre Menschen werden nicht als solche anerkannt. Vor dem Parlamentsgebäude in Budapest demonstriert